Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen.
Frederik G. Pferd.
Position?
Ich bin ehemaliger und erster Chief Innovation Evangelist von Google und schreibe zurzeit ein Buch.
Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil...
Dort eine stetig ansteigende Anzahl von optimistischen und auch neugierigen Menschen lebt. Wir brauchen diesen neugierigen Zukunftsoptimismus auf der ganzen Welt. Denn einer der Schlüssel zu Innovation ist Optimismus.
Die Herausforderung der Zukunft ist...
seine eigene Mentalität auf die Zukunft einzustellen. Und wie das geht, das möchte ich genau Menschen beibringen.
Das macht gute Kreative aus.
Kreative, die jede Menge unterschiedlichen Input suchen und auch finden.
Deine Mission ist...
Menschen zu helfen, ihre Zukunft zu erfinden.
Entscheiden Sie schnell, Basketball oder Fußball?
Fußball. Für meine Kinder sehr viel Fußball zurzeit, 4-mal die Woche. Ich hoffe, wir probieren bald mal Basketball.
Mustang oder Camaro?
Mustang, 66.
Playmobil oder Lego?
Lego, aber ohne Anleitung.
Ja oder nein?
2-mal ja.
Vielen Dank, Frederik G. Pferd. Ihre persönliche Moderation wird jetzt für Sie konfiguriert.
Hallo, ich bin Iva. Schön, dass du da bist, Frederik. Oder sollte ich dich besser mit Kreativpapst ansprechen?
Frederik ist okay. Das Fokus-Magazin hat mich mal so betitelt, Kreativpapst. Ich bin der Überzeugung, Kreativität existiert in allen Menschen und ein Papst sollte andere ermutigen. Von dem her sind wir vielleicht alle Kreativpäpste. Vielleicht darf ich dich heute auch so nennen, Iva.
Nein, danke. Ich bleibe lieber bei Iva. Das steht nämlich für Intelligence with Attitude. Frederik, ich habe dich gegoogelt und die Einträge über dich sind eindrucksvoll. Du bist Googles First Chief Innovation Evangelist, Professor am Institute of Design der Stanford University, Co-Founder von The Garage und dem ersten Innovationslabor von Google und einer der einflussreichsten Deutschen im Silicon Valley. Das alles, weil du dich auf einer Mission befindest. Du willst das Innovationspotenzial von Menschen fördern. Dabei bist du so gut, dass du sogar ausgezeichnet wurdest. Was ist dein Geheimnis? Wie holst du die Kreativität aus den Menschen heraus?
Kreativität kann man auf unterschiedlichste Art freisetzen. Ich habe in den letzten 12 Jahren bei Google ein Programm entwickelt, mehrere Initiativen entwickeln, das Menschen innovativer macht. Und das habe ich mit über 600 sogenannten Evangelisten, die ich ausgebildet habe, fast im ganzen Unternehmen trainiert und somit einen Beitrag geleistet, dass Google heute mit zu den innovativsten Unternehmen der Welt gehört. Und eins habe ich dabei gelernt. Es kommt immer auf die Denkweise der Menschen an.
Auf die Denkweise also. Lass uns das an folgendem Szenario konkretisieren. Wir haben 2 Teams. Team A ist sehr kreativ, hat viele Ideen. Team B fällt leider gar nichts ein. Woran liegt das? Was muss Team B ändern? Welche Denkweise wäre die richtige?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Denn mit solchen Teams, mit A- und B-Teams sozusagen, habe ich 100-fach zusammengearbeitet, mit ihnen gelernt und sie versucht zu entwickeln. Und der Nährboden für Kreativität besteht aus diversen Elementen. Diese Diversität macht es eben genau aus. Dinge wie Psychological Safety, also diese mental-emotionale Sicherheit im Team zu verspüren, dass man neue Dinge ausprobieren kann und sich auch Fehler erlauben kann. Optimismus und Experimentierfreude gehören auch dazu. Und wir haben gefunden, dass je höher die Psychological Safety, also diese psychisch-emotionale Sicherheit ist, desto mehr wird experimentiert und ausprobiert. Und der Weg in die Zukunft ist gepflastert mit Experimenten. Von dem her haben wir mit über 280 Teams, die wir untersucht haben, Interviews geführt und immer wieder festgestellt, wenn die Teammitglieder selbst sozusagen die Aussage gemacht haben, dass sie eine sehr hohe psychologisch-emotionale Sicherheit verspüren, dass sie sich mehr in dem Team wohlfühlen, dass sie sozusagen auch sich besser einbringen können, dass sie neue Dinge ausprobieren dürfen und somit auch Lust an Experimenten hat. Und das war immer wieder der ausschlaggebende Faktor, wenn wir verglichen haben, welche Teams innovativer, produktiver sind und welche weniger innovativ und weniger produktiv. Was man als Führungskraft machen kann, ist genau diese Psychological Safety zu fördern, indem man beispielsweise etwas ausprobiert, das jeder für sich, glaube ich, auch ausprobieren kann, indem man ein Teammeeting anders startet, indem man vielleicht einmal selber etwas verkündet, was man ausprobiert hat, ein neues Experiment, das man gewagt hat, das kann etwas Kleines oder Großes sein, und eben gleichzeitig auch, was man daraus gelernt hat, wenn es schiefgegangen ist oder wenn es funktioniert hat. Und das steigert schon durch diese Aussage die Psychological Safety im ersten Moment.
Wenn sich die Menschen sicher fühlen, können sie also auch offen sein und kreativer denken. Verstanden. Wie bewahrt man sich aber auch in schwierigen Zeiten ein offenes Mindset, einen angstfreien Umgang mit der Zukunft?
Wir alle leiden unter dem Status Quo Bias. Der definiert sich dadurch, dass wir die derzeitige Situation, also was wir gerade erleben, als Referenzpunkt nehmen und alles, was davon abweicht, als schlecht interpretiert wird. Die Macht der Gewohnheit, so wie wir es auch kennen. Also wir bevorzugen unseren aktuellen Zustand gegenüber Veränderungen. Oder anders ausgedrückt, wir wollen, dass die Dinge ungefähr so bleiben, wie sie sind. Weil alles andere kostet Energie. Und unser Gehirn mag Energie sparen. Angst treibt viele Menschen um, gerade in diesen Zeiten. Jedoch ist jede Situation, die uns begegnet, offen. Es kommt darauf an, wie man die Situation interpretiert und wie man auch reagiert in diesen Situationen. Das möchte ich mal veranschaulichen durch eine kleine Geschichte, die vielleicht einige schon mal gehört haben, aber die für mich immer wieder zeigt, wie Offenheit auch gelebt werden kann. Und die Geschichte geht so, es war einmal ein Bauer in China, ein chinesischer Bauer in einem kleinen Dorf, der ein Pferd besaß. Ein schönes, kräftiges Pferd. Und die Nachbarn empfanden dies als großes Glück. Eines Abends lief das Pferd des Bauern davon. An diesem Abend kamen alle seine Nachbarn vorbei, um ihn zu bedauern. Sie sagten Dinge wie, es tut uns so leid zu hören, dass dein Pferd weggelaufen ist, so bedauerlich. Und der Bauer antwortete oder sagte, vielleicht, mal sehen. Und am nächsten Tag kam das Pferd zurück und brachte 7 Wildpferde mit. Und am Abend kamen alle zurück und sagten, oh, das ist ein Glück. Was für eine großartige Wendung der Ereignisse. Du hast jetzt 8 Pferde. Und der Bauer sagte wieder, vielleicht, mal sehen. Am nächsten Tag versuchte sein Sohn, eines der Pferde einzureiten. Und während er darauf ritt, wurde er abgeworfen und brach sich das Bein. Wieder die Nachbarn kamen rüber und sagten dann, oh je, das ist aber schade. Und der Bauer antwortete, vielleicht, mal sehen. Und am nächsten Tag kam die Armee im Dorf vorbei, um junge Leute in die Armee einzuberufen. Und sie lehnten seinen Sohn ab, weil er ein gebrochenes Bein hatte. Und wieder kamen alle Nachbarn vorbei und sagten, ist das nicht toll? Und wieder sagte er, vielleicht, mal sehen. Und so können wir diese Geschichte weiter und weiter spinnen, immer mit dieser Offenheit, die sich über dieses vielleicht, mal sehen, mal abwarten, auch widerspiegelt. Denn der gesamte Prozess der Natur ist ein Prozess, der von immenser Komplexität geprägt ist. Und weil es wirklich unmöglich ist zu sagen, ob irgendwas passiert oder was passiert, ob es gut ist oder schlecht ist, oder weil man nie weiß, was die Folgen des Unglücks sein wird, oder man nie weiß, was die Folgen des Glücks sein werden. Also was auch immer in unserem Leben passiert, wir werden nie wissen, welche Konsequenzen es in der Zukunft haben kann. Wohl jeder von uns erlebt hin und wieder ein größeres Missgeschick oder ein Unglück und hadert deshalb mit seinem Schicksal. Aber was wir als Unglück oder Pech empfinden, stellt sich im Nachhinein vielleicht auch als Glück heraus. Was ich damit sagen will, ist, dass wir viele Situationen nicht beeinflussen können. Jedoch können wir unsere Beziehung zu diesen Situationen bestimmen und ändern. Und Offenheit und Optimismus sind hier zentral. Und genau diese Dinge lassen sich trainieren. Und in meinem Buch, das ich gerade schreibe, gebe ich genau Anleitungen, wie man diese Dimensionen neben Neugier, Empathie und Experimentierfreude eben diese Offenheit und diesen Optimismus genau trainieren kann.
Klappt das bei dir selbst immer? Wie trainierst du deinen Optimismus? Fällt es dir immer leicht, dich anzupassen?
Ich versuche eben wie der Bauer offen zu sein und nicht in jeder Situation direkt zu reagieren, sondern vielleicht bewusst zu agieren. Und ich trainiere mich darin, meinen Autopiloten auszuschalten. Man kann das sehr gut tun, indem man immer wieder Neues ausprobiert und mit seinen eigenen Routinen auch bricht. Vielleicht ein kleines Experiment, das jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer einmal ausprobieren kann. Beobachten Sie sich einfach einmal, wie oft Sie sich für Gewohntes, Bekanntes entscheiden. Das gleiche Restaurant, die gleiche Teesorte, die gleiche Strecke zum Laufen oder zum Joggen. Und versuchen Sie dann einfach mal, diese zu brechen. Zu sagen, ich entscheide mich bewusst für was anderes. Und zeigen Sie mal diese Offenheit. Man kann auch versuchen, mal seine eigene Aufmerksamkeit auf das Positive zu richten und überall das Gute zu suchen. Man wird mit der Zeit bemerken, dass überall etwas Positives auch ist. Und da meine ich nicht, dass man mit der rosaroten Brille durch die Welt läuft, sondern es geht darum, mit dem, was vorhanden ist, das Beste zu machen.
Du hast dich letztes Jahr 100 Stunden in stille Meditation begeben. Braucht es immer solche radikalen Maßnahmen, um sich neu zu strukturieren? Und hat es dich tatsächlich offen für eine neue Idee gemacht?
Ja, vielleicht. Ich war im Endeffekt offen für ein neues Experiment, das ich ausprobieren wollte und habe mich für 10 Tage, 10 Stunden pro Tag in ein Silent Retreat in der Wüste Südkalifornien begeben, um dort Achtsamkeit, Bewusstsein und Fokus zu lernen. Und man muss sich das so vorstellen, dass man wirklich alles abgibt am Eingang. Natürlich sein Smartphone, was zu lesen, was zu schreiben. Und man begibt sich dann 10 Tage, 10 Stunden eigentlich nur seinen Gedanken hin und diese Gedanken zu beobachten. Und in den ersten Tagen sind die Ideen nur so in meinem Kopf gerast. Ein gewaltiges Chaos. Und nach dem 4., 5. Tag hat sich das ganze Chaos etwas gelegt. Und es ist Klarheit entstanden. Klarheit über Ideen, Klarheit über die Zukunft, aber auch Klarheit über das, was einen bewegt. Und für mich ist dort die Klarheit entstanden, dass ich vielleicht ein Experiment wagen will, ein nächstes Experiment. Und das bedeutet, dass ich ein Buch schreiben möchte. Und diese Idee ist dort gereift. Ich kann es aber nur jedem empfehlen, sich auch solchen Experimenten einfach mal hinzugeben, zu sagen, was kann ich ausprobieren, um meine Gedanken zu beobachten, um Achtsamkeit zu üben, Bewusstsein zu lernen und auch vielleicht einen gewissen Fokus und gewisse Klarheit wieder zu schaffen.
Eine gute Idee mit dem Buch. Ich werde es speichern, wenn es fertig ist. Was ist aber mit schlechten Ideen? Oder gibt es die gar nicht?
Schlechte Ideen können eine gute Inspiration sein. Kreativität braucht Input, jede Menge Input und muss gefüttert werden. Also schlechte Ideen sind eine gute Nahrung für Kreativität. Und eines, was ich mit meinen Studierenden in Stanford immer wieder ausprobiert habe und eines meiner Lieblingsübungen ist die sogenannte What's Worst, also was ist am schlechtesten Übung. Und wir haben zuerst immer die schlechtesten Ideen entwickelt. Beispielsweise erfinde erstmal die schlechteste Idee für dein Problem. Wenn du ein neues Business-Konzept oder eine neue Idee entwickeln möchtest, erstmal die schlechtesten Ideen dafür zu konstruieren und sie dann in eine gute Idee, vielleicht in eine einzigartige Idee umzuwandeln. Und dieses Reframing ist unglaublich kraftvoll, weil es uns hilft, aus schlechten Ideen gute Ideen zu machen oder vermeintlich gute Ideen. Und es macht auch unglaublich Freude und Spaß zu sehen, dass im Endeffekt es keine guten oder keine schlechten Ideen gibt, sondern es ist immer eine Ansichtssache, eine Sache der Perspektive erstmal. Und diese Perspektive kann man wechseln.
Wie bewertest du als Deutscher, der in Amerika lebt, die deutsche Perspektive, Offenheit, Mindset und Risikobereitschaft? Wie innovativ ist Deutschland?
Talent ist genug vorhanden. Nur die Mentalität, die Denkweise kann durchaus noch trainiert und verändert werden. Wir müssen aufhören zu meckern und zu vergleichen und mit dem Finger immer auf andere zu zeigen. Einfach mal machen, statt zu meckern. Offenheit, Neugier und auch Optimismus und vielleicht ein Stück Lust auf Experimente. Oder wie der Philosoph Seneca sagt, ein großer Teil des Fortschritts liegt schon im Willen zum Fortschritt. Und genau diesen Willen zum Fortschritt müssen wir entwickeln. Genau diese Mentalität und Denkweise müssen wir entwickeln. Und vielleicht die Frage an jeden, haben Sie den Willen zum Fortschritt?
Wo steckt denn gerade besonders viel Willen zum Fortschritt? Was bringt uns in die Zukunft? Wo siehst du Trends?
Ich bin der Überzeugung, dass Technologie sicherlich uns in die Zukunft bringt. Aber unsere Kreativität und unser Mindset, unsere Mentalität entscheiden, wie diese Zukunft aussieht. Und ein Trend, den ich gerade sehe, ist der Fokussierung auf seinen eigenen Geist, auf seine Denkweise. Begriffe wie Mindfulness, Meditation sind gerade gehypt, sehr, sehr stark und auch vielleicht ein Stück weit zu Recht. Denn für mich bedeutet es, trainiere deinen Geist auch wie deinen Körper. Und es gibt auf der Welt interessanterweise mehr Fitnessstudios als Restaurants. Jedes Hotel beispielsweise hat ein Fitnessstudio. Für mich ist jetzt die Frage, wenn wir in die Zukunft schauen, gibt es auch in der Zukunft Meditationsräume beziehungsweise Räume, in denen wir unseren Geist stärken können und auch trainieren, ähnlich wie Fitnessstudios. Vielleicht ist das ein Trend, den wir beobachten sollen und vielleicht geht das auch ein Stück weit wieder in die Richtung, uns auf unsere eigene Denkweise zu konzentrieren und zu fokussieren und diese auch zu stärken.
Ein mentales Fitnessstudio quasi, wie könnte das aussehen?
Iva, das ist eine hervorragende Frage, die ich gern alle Zuhörerinnen und Zuhörern mal mitgeben möchte. Also wenn Sie Ideen haben, genau dieses mentale Fitnessstudio, das wir, glaube ich, alle brauchen, Ideen dafür zu entwickeln und Konzepte dafür zu entwickeln, dann I'm all ears.
Ideen für das mentale Fitnessstudio werden also gerne entgegengenommen. Gespeichert. Du bist außerdem Vater von 3 Kindern. Haben dich deine Kinder schon für den Job offener gemacht? Oder gibt es Sätze von deinen Kindern, die dich für den Umgang mit Zukunft inspiriert haben?
Ja, die Sätze, die mit "darf ich beginnen", die sind für mich immer eine Inspiration, gerade von meinen Kindern. Und auch wenn man sich in Organisationen dann Menschen anschaut, die um Erlaubnis bitten, erstmal bevor sie etwas beginnen und anfangen, etwas zu machen. Und für mich dann die Frage, warum immer erst um Erlaubnis fragen. Es gibt dieses Zitat, don't ask for permission, ask for forgiveness. Und ich glaube, mit diesem Prinzip sollten wir mehr in die Zukunft gehen, zu sagen, wir machen einfach mal und schauen, was dabei herauskommt und fragen nicht erst immer um Erlaubnis. Und das sehe ich bei meinen Kindern, die machen das ganz gut schon. Die fangen erst mal an und probieren Dinge aus und schauen dann, was sie daraus lernen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz für uns Erwachsene auch, dass wir mit Leichtigkeit wieder auch nicht immer um darf ich oder soll ich oder muss ich oder kann ich fragen, sondern einfach mal machen.
Dann mach doch mal genau jetzt einen Abschluss und schenke uns einen letzten Satz, auf dem wir rumdenken dürfen.
Was wäre, wenn wir alle die Kunst lernen, unsere Zukunft zu erfinden?
Darüber muss ich erst mal nachdenken. Tschüss, Frederik.
Danke, Iva. Wir sehen uns in der Zukunft.
Ich speichere nun deine Daten und erstelle das Abschlussstatement. Frederik G. Pferd möchte Menschen dabei helfen, ihre Zukunft zu erfinden. Auf dieser Mission hat der ehemalige und First Chief Innovation Evangelist von Google erkannt, es kommt immer auf die Denkweise der Menschen an. Die Angst vor Veränderungen und die Macht der Gewohnheit lähmen und bringen keine neuen Ideen hervor. Um aus diesem Status Quo Bias auszubrechen, bedarf es Mut und Offenheit, Neues auszuprobieren, zu experimentieren und sich auf Fremdes einzulassen. Dies können Menschen vor allem dann gut, wenn sie sich sicher in ihrem Umfeld, in ihrem Job fühlen. Führungskräfte sollten daher in ihren Teams eine Psychological Safety Nature leben, um Experimentierfreude und Spaß am Fortschritt zu fördern. Denn, und dabei hält es Frederik mit dem Philosophen Seneca, ein großer Teil des Fortschritts liegt schon im Willen zum Fortschritt. Und dies kann man üben, indem man die eigene Mentalität und Denkweise immer wieder selbst auf die Probe stellt. Dies sieht der Dreifachvater für jeden Einzelnen, aber auch für gesamte Innovationsstandorte wie Deutschland als eine immerwährende Herausforderung. Einfach mal machen, statt zu meckern, ist hier sein Tipp. Denn Talent und Innovationsgeist ist genug auch hierzulande vorhanden. Es sollte sich nur jeder ab und an fragen, wie steht es eigentlich um meinen Willen zum Fortschritt? Dann, so Frederik Pferd, können wir alle die Kunst lernen, unsere Zukunft selbst zu erfinden. Soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The German Quest. Iva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.